Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärnten-Card hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärnten-Card ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Es hätte die letzte Fahrt eines Fernfahrers sein sollen. Danach wollte der 42-Jährige in seiner britischen Heimat eine Werkstatt aufmachen, um mehr Zeit mit seiner Frau und seinen beiden Kindern zu verbringen. Doch Anfang Oktober 1978 wurde er in St. Michael ob Leoben mit 3 Schüssen getötet. Der Mann war der letzte von 3 Fernfahrern, die innerhalb weniger Monate mit derselben Waffe ermordet worden waren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung und zur inzwischen 6. Staffel. Mein Name ist David Knees und ich freue mich sehr, auch diese Staffel wieder mit dem langjährigen Kriminalreporter der Kleinen Zeitung zu eröffnen, Hans Breitecker. Grüß dich und schön, dass du da bist.
Servus, danke für die Einladung.
Ja, sowieso.
Bin gerne gekommen.
Ich weiß ja, dass du das gerne magst, wenn ich unerwartete Fragen stelle beim Podcast, stimmt's?
Ich werde keine mehr beantworten.
Aber vielleicht machst du für eine Schätzfrage hier eine Ausnahme. Was glaubst du, wie viele Folgen von Delikt es inzwischen gibt? Also mit deinen und allen von unseren Kolleginnen und Kollegen zusammengerechnet.
Ich schätze 25 bis 30.
Ja, wir sind deutlich darüber. Es sind 46 Folgen. Die heutige ist die 47.
Ist super.
Naja, finde ich auch.
Toll.
Das hätte ich jetzt fast vergessen. Bevor wir über unseren heutigen Fall sprechen, habe ich für die vielen lieben Delikthörerinnen und Hörer auch noch eine gute Nachricht. Wir schenken euch das kleine Digital-Abo für 4 Wochen und alles, was ihr dafür tun müsst, ist den Gutscheincode DELIKT einzugeben auf kleinezeitung.at/abo-podcast und dann könnt ihr alle Plusartikel lesen und die vielen anderen Vorteile, die es exklusiv für unsere Abonnenten gibt, genießen. Der Gutscheincode lautet DELIKT und bis Ende April geht das noch. Aber jetzt genug herumgequatscht, kommen wir zum heutigen Fall. Und dazu gehen wir ein knappes halbes Jahrhundert in die Vergangenheit, ans Ende der 1970er Jahre. Das muss um die Anfangszeit deiner Laufbahn bei der Zeitung gewesen sein. Wie bist du auf diesen Fall gekommen?
Ja, das war meine Anfangszeit bei der Kleinen Zeitung. Ich war damals noch in der Brucker Redaktion, freier Mitarbeiter. Und ich bin dann von der Kollegin, das hat die Kollegin Helena Wallner, die hat über diesen Fall geschrieben und ich bin dann am Nachmittag von ihr gebeten worden, dass ich zur Obduktion fahre. Dann war ich bei der Obduktion und in weiterer Folge habe ich dann die Geschichte weitergezogen.
Der Tatort oder besser gesagt der Fundort der Leiche befand sich an der Ortsgrenze zwischen St. Michael und Leoben und du hast mir da gerade ein Foto gereicht, das Raab-Denkmal zu sehen und ich kenne die Gegend auch selber vom Fahrradfahren, das ist schon relativ abgeschieden und relativ ruhig eben zwischen den beiden Orten, also vor allem damals wird es wahrscheinlich in der Nähe noch weniger Häuser gegeben haben und auf diesem Foto zu sehen ist eben auch ein Gebüsch, das heißt, das war relativ schlecht einsehbar und hier haben eben zwei Straßenarbeiter diese Leiche gefunden. Was haben die dort vorgefunden?
Ich muss sagen, es hat die Bundesstraße vorbeigeführt dort an dieser Stelle und da war auf der rechten Seite ein Abstellstreifen. Und auf diesem Abstellstreifen ist an diesem 9. Oktober 1978 ein LKW-Zug, ein Sattelschlepper, abgestellt gewesen. Und die beiden Straßenarbeiter wollten den Parkplatz säubern und denen ist dieser Wagen aufgefallen. Und weil es zwischen dem Sattelschlepper, zwischen Führerhaus-Sattelschlepper und dem Gebüsch vor dem Raab-Denkmal eine Schleifspur gegeben hat, die war sichtbar, die Schleifspur, haben sie Nachschau gehalten und haben im Gebüsch eine Leiche gefunden. Und wie sich herausgestellt hat, der Mann war ja bald identifiziert, war das ein 42-jähriger Exil-Ungar, der 1956 nach England gekommen ist und eine Engländerin geheiratet hat, Vater von zwei Kindern. Und er fuhr für einen englischen Spediteur, war zu dem Zeitpunkt in Richtung Iran unterwegs. Er wollte sich, wie sich dann im Zuge der Ermittlungen herausgestellt hat, im Raum Steiermark mit anderen Fernfahrern zusammentun. Das war damals so üblich, dass die Fernfahrer gerne in Gruppe gefahren sind. Das hat auch damit zu tun gehabt, dass verschiedene in den Osten oder in den Nahen Osten oder auch in den Fernen Osten sehr viel Verbrechen passiert sind. Mhm. Und da haben sie die Fernfahrer zusammengeschlossen und sie sind im Konvoi gefahren. Und das war ausgemacht und da ist er nicht mehr aufgetaucht. Warum? Weil er in Leoben erschossen worden ist oder in St. Michael.
In welche Richtung ist dann ermittelt worden?
Es ist dann einmal zuerst hat einmal die Obduktion stattgefunden, die hat ergeben, dass er von insgesamt 3 Schüssen getroffen worden ist. Gestorben ist er durch einen Kopfschuss. Er ist beraubt worden, es waren 1200 Pfund laut der englischen Firma. Damals waren das 34.000 Schilling.
Heute 7.000 Euro circa inflationsbereinigt, richtig, dass man sich das vorstellen kann.
Und dann hat man begonnen, einfach die Fernfahrer zu befragen, alle möglichen Fernfahrer, die vielleicht ihn gesehen haben könnten, die mit ihm, mit denen er verabredet war. Es war dann so, die letzte hundertprozentig sichere Information kam dann von der Gendarmerie. Zwei Beamte der Gendarmerie-Verkehrsaußenstelle in Trieben, die hat es damals schon gegeben, haben ihn im Bereich Trieben angehalten. Und zwar am Samstag, den 7. Oktober 1978, weil das Wochenendvorverbot begonnen hat. Sie haben den Hayash die Papiere abgenommen. Mhm. Und er musste auf einem Parkplatz neben der Müllhalde stehen bleiben. Ja. Dort hat er gewartet bis Sonntag und gegen 22 Uhr am Sonntag haben sie ihm die Fahrzeugpapiere wieder ausgehändigt und er ist losgefahren. Was dann passiert ist, weiß man bis heute nicht, außer dass er ermordet worden ist. Aber wie das Ganze passiert ist, wo das Ganze passiert ist, ob er jetzt tatsächlich dort in St. Michael, wo er gefunden worden ist, erschossen worden ist, das sind Fragen, die nicht hundertprozentig abgeklärt werden konnten. Und wir werden vielleicht dann noch auf das zurückkommen, warum das nicht klar ist.
Lass uns vielleicht gleich darauf zu sprechen kommen. Du hast nämlich geschrieben von diesem Tachograph, glaube ich nennt man das, dem Fahrtenschreiber von dem LKW, wo es ja einige Ungereimtheiten gegeben hat.
Ja eben, das ist eben das Mysteriöse und das Rätselhafte. Auf dem Tachographenblatt sind 16 Kilometer zu viel aufgeschienen. Das heißt, die Strecke zwischen Trieben, dort wo er geparkt, dort wo er angehalten worden ist und zwischen St. Michael, ist 16 Kilometer kürzer als auf dem Tachographenblatt ausgewiesen. Dazu ist gekommen, dass ein Teil des Tachographenblattes überhaupt gefehlt hat. Und da hat man sich gewundert, warum. Das hat man nie klären können. Die Ermittler, die Mordermittler der Gendarmerie sind die Strecken abgefahren. Ja. Es geht sich nicht aus. Die Gendarmerie ist über Hohen Dauern gefahren, um festzustellen, ob er vielleicht über Hohen Dauern und Judenburg gefahren ist. Ja. Es geht sich kilometermäßig noch weniger aus. Man könnte dann durchs Liesingtal Nebenstraßen benutzt haben, was aber sehr, sehr unwahrscheinlich ist, mit diesem großen Auto auf irgendwelchen Nebenstraßen zu fahren. Es war die Hauptverbindung, die Bundesstraße, die Schauerpass-Bundesstraße. Und über dem Schauerpass ist er mit Sicherheit drüber.
Das heißt, man wusste nur, dass er 16 Kilometer mehr zurückgelegt hat, aber das Warum konnte bis heute nicht geklärt werden. Gab es irgendwelche Vermutungen?
Naja, da gab es nur Spekulationen. Da gab es Spekulationen, wie gesagt, hat er Nebenstraßen benutzt. Da gab es Spekulationen, war er mit jemandem verabredet irgendwo, dass er vielleicht abgefahren ist von der Bundesstraße und dann später wieder aufgefahren ist. Das ist völlig im Dunkeln. Da gab es Spekulationen und gesagt, möglicherweise ist aber anders erschossen worden. Und der Mörder hat dann den LKW dort nur abgestellt und die Leiche im Gebüsch entsorgt.
Also ein sehr rätselhafter Aspekt an dieser Tat.
Das ist wirklich rätselhaft, weil man sich das bis heute nicht erklären kann, wieso da 16 Kilometer zu viel am Tachografenplatz sind.
Du hast auch geschrieben, dass dieser Mord nicht der einzige dieser Art war.
Ja, das stimmt auch. Es ist der letzte Mord einer Serie. Also es passierten damals, es gab damals 3 Raubmorde an Fernfahrern, die ähnlich abgelaufen sind. Da muss ich vielleicht noch dazu sagen, dass man schon relativ schnell, relativ rasch, einige Tage nach Auffindung der Leiche gewusst hat, dass der Janosz Hajasz mit derselben Waffe erschossen worden ist, wie 2 österreichische Fernfahrer vor ihm.
Ja.
Diese Morde ereigneten sich in Jugoslawien. Wir werden ja dann noch darauf zurückkommen.
Eine ungarische Pistole war das, glaube ich.
Ja, das war eine ungarische Pistole, wo man das Fabrikat nicht mit Sicherheit... Also, es gibt 2 Möglichkeiten. 2 Fabrikate sind immer genannt worden. Kaliber 9 mm.
Ja.
Aber die Munition, die Projektile, die man aus der Leiche... die man bei der Leiche in St. Michael gefunden hat, waren identisch mit den Projektilen, die in Jugoslawien sichergestellt worden sind.
Ich nehme an, da geht es um diese Spuren, die beim Abfeuern durch den Lauf erzeugt werden, die dieses Projektil eindeutig einem einzigen Lauf zuordnen.
Das stimmt so, ja. Also diese Untersuchungen, die kriminaltechnischen Untersuchungen, die haben eindeutig ergeben, dass das ein und dieselbe Waffe ist.
Ein recht eindeutiger Hinweis auf eine Serie. Was kannst du dazu sagen?
Nein, es ist mit Sicherheit eine Serie. Es hat mit Sicherheit 3 Raubmorde an 3 Fernfahrern mit ein und derselbe Waffe gegeben. Das steht fest.
Ja.
Die Serie hat begonnen im November 1977 auf der Stadtautobahn in Belgrad. Dort ist ein LKW einer Spedition aus Jöss im Bezirk Leibniz abgestellt gewesen. Gelenkt hat dieses Fahrzeug der Johann Heuss, 23 Jahre alt, ein deutscher Staatsbürger, der in Leibniz geboren war und in Leibniz gewohnt hat. Mhm. Der war mit diesem Wagen Richtung Türkei unterwegs und ist am 24. November in Spielfeld ausgereist.
Ja.
Da hat man zuletzt lebend gesehen und dann stand dieser LKW vermutlich längere Zeit, also möglicherweise mehrere Tage auf diesen Autobahnstreifen. Und dort haben Fernfahrer ihn wahrgenommen und die beobachten halt sehr genau, weil sie sich gegenseitig ein bisschen bewachen.
Ja.
Und 2 Fernfahrer, ein Köflacher und ein Innsbrucker Fernfahrer, haben das in einem Hotel, wo sie sich aufgehalten haben, erfahren. Es ist die Information gekommen, da steht ein LKW mit steirischen Kennzeichen, mit steirischer Aufschrift und der Anhänger steht ein bisschen auf die Fahrspur der Autobahn. Das ist sonst niemandem aufgefallen, die Fernfahrer haben das untereinander verdächtig vorgekommen und diese beiden Fernfahrer, der Köflacher und der Innsbrucker, sind dann hingefahren und haben Nachschau gehalten. Auto, Führerhaus war versperrt. Mhm. Sie haben hineingeschaut, haben nichts gesehen. Und dann haben sie es bei den Entlüftungslücken versucht hineinzuschauen. Sie haben dann gesehen, dass da einer drinnen liegt, bewegungslos. Und das war der Johann Heuss. Er war bereits tot, vermutlich war er auch schon längere Zeit tot. Und sie haben dann die Polizei verständigt und dann haben die Ermittlungen ihren Lauf genommen. Es ist dann nicht nur in Jugoslawien ermittelt worden, sondern auch in der Steiermark. Es sind auch hier Fernfahrer befragt worden. Es sind Fernfahrer befragt worden, die den gekannt haben. Es sind Fernfahrer gefragt worden, die zum selben Zeitpunkt unterwegs waren. Aber man ist eigentlich nicht weitergekommen.
Also keine Spur nach dieser Tat. Man wusste noch nicht, dass es sich um den Beginn einer Serie handelt. Was war dann die nächste Tat?
Ja, die nächste Tat passierte dann bei Marburg. Auf einem Parkplatz in Miklasch haben wiederum Fernfahrer, denen der LKW-Zug des Oberösterreichers Franz Wohlschläger, 25 Jahre alt, aufgefallen ist. Der ist dort abgestellt gewesen, längere Zeit. Und die zwei Fernfahrer haben dort nachgesehen und haben den Wohlschläger erschossen, in der Kabine vorgefunden. Es ist wieder Mordalarm gegeben worden, es ist wieder in alle Richtungen ermittelt worden, es ist in der Steiermark ermittelt worden, in Slowenien ermittelt worden, es ist in Oberösterreich und in Salzburg. Man hat sämtliche Fernfahrer, die irgendwann in irgendeiner Form mit ihm Kontakt gehabt hat, versucht auszumitteln. Größtenteils ist es gelungen und man hat sie dann einvernommen, man hat sie befragt, aber es hat keine Hinweise auf den Täter gegeben.
Die nächste Tat war dann eh schon die du eingangs erwähnt hast, an Janosch Hajasch im Oktober 1978. Und auch da gab es keine Spur. Gab es sonst noch irgendwas, das diese drei Taten, außer jetzt, dass die gleiche Waffe verwendet wurde, verbunden hat?
Na, es ist die Ähnlichkeit. Es hat sich nur der Mord in St. Michael ob Leoben ein bisschen insofern unterschieden, weil die Leiche im Gebüsch versteckt war, warum der Täter oder die Täter, man kann ja nicht sagen, dass nur einer war, es könnten mehrere war in Leoben, das haben wir vorhin noch nicht erwähnt, ist ja nach dem Mord, also in der Nacht, wo der Mord passiert ist, auf der Umfahrung, auf der Südumfahrung, ein Mercedes mit Zollkennzeichen gesehen worden und nach dem hat man auch gefahndet. Und da dürften mehrere Männer drinnen gesessen sein. Und wenn wir nochmal kurz auf die Leobener Geschichte oder auf die St. Michaeler Geschichte zurückkommen, auf die 16 Kilometer, wenn jetzt der Mörder den LKW-Zug dorthin gelenkt hat, auf Umwegen, damit er falsche Spuren zieht, dann muss er ja Komplizen gehabt haben. Er muss ja irgendwie vom Tatort weggekommen sein und das könnte dann durchaus sein, dass ein Zweiter mit einem Auto, möglicherweise hat das Auto mit Zollkennzeichen damit was zu tun, da abgeholt worden ist. Und was auch dafür spricht, dass das eine Serie ist, ist eben das Motiv Raub. Ja. Es ist in allen Fällen Geld geraubt worden. Beim Johann Heuss waren es in etwa 25.000 Schilling.
6.000 Euro heute.
Beim Franz Wohlschläger waren es 53.000 Schilling circa. Ja, und auffallend war natürlich auch, das ist auch, war bei allen, in allen drei Fällen gleich, dass die Fahrerkabine versperrt war. In St. Michael, um darauf noch einmal zurückzukommen, hat man aufgrund der Spuren feststellen können, dass der Mörder die Leiche ins Gebüsch gezogen hat und dass er dann die Vorhänge zugezogen hat und die Vorderkabine durchsucht hat. Das haben Spuren ergeben. Warum, ob das jetzt in Jugoslawien auch so war, das hat man nie so eindeutig erfahren da herum. Es war damals auch eine Zeit, wo es noch schwierig war. Es ist alles über musste alles über Interpol laufen. Interpol Wien, Interpol Belgrad und das ist sehr schwierig und sehr bürokratisch abgelaufen. Die Steirer haben, die Ermittler haben ja nur den Vorteil gehabt, dass sie zu der slowenischen Polizei gute Kontakte, inoffizielle Kontakte, weil offiziell durften diese Kontakte ja nicht vorhanden sein, gehabt haben und da einiges erfahren haben. Offiziell waren dann einmal die Belgrader Ermittler heroben nach dem ersten Mord und die steirischen Ermittler haben sich mit dem Belgrader Ermittler dann kurzgeschlossen und hat das durchbesprochen. Aber so, dass man auf kurzem Wege die Steirer nach Belgrad gefahren wären oder die Belgrader sofort heraufgekommen wären, wie der Mord in St. Michael entdeckt worden ist, das hat es ja nicht gegeben.
Also diese Art der Kooperation, das gibt es noch nicht so lange, der grenzenüberschreitenden Zusammenarbeit der Behörden, das ist nichts Selbstverständliches, so wie ich das verstehe.
Nein, es hat es schon gegeben, nur es war viel bürokratischer und es ist alles über Interpol gelaufen. Ja. Und es hat Zeit erfordert und es hat viel Schriftverkehr erfordert.
Das waren jetzt drei Morde zwischen November 1977 und Oktober 1978. Man wusste, dass die zusammenhängen, aber darüber hinaus gab es dann nie eine heiße Spur.
Doch, es gab schon noch eine heiße Spur, das war drei Jahre später. Im Jänner 1981 in Sheffield ein gewisser Peter Sutcliffe verhaftet worden. Der ist als Serienmörder entlarvt worden damals, 13 bekannt geworden sind 13 Fälle, wo er der Täter war, dafür ist er auch verurteilt worden. Und das in 8 Fällen haben die Opfer schwer verletzt überlebt. Und im Zuge dieser Ermittlungen hat man festgestellt, das haben die englischen Behörden festgestellt, dass er in den 70er Jahren, auch wie diese Fernfahrermorde passiert sind, im südosteuropäischen Raum unterwegs war. Und der Peter Sutcliffe ist da unter Verdacht geraten und ist überprüft worden. Man hat allerdings keine Beweise gefunden, die für seine Täterschaft sprechen.
Und jetzt von der Handschrift hätten die dazu gepasst, also von der Art und Weise, wie die ermordet wurden, hätten die zu den restlichen Taten von Sutcliffe gepasst?
Das kann man so nicht sagen, denn seine Taten waren verschieden, grundsätzlich immer verschieden. Offensichtlich haben sie nicht in die Serie von Peter Sutcliffe gepasst, sonst hätte man das weiterverfolgt, das ist dann abgebrochen worden. Und ich habe dann einmal, wie ich das erfahren habe, mit den Ermittlungen gesprochen und ich habe gesagt, nein, so wie es jetzt ausschaut, kommt er dafür nicht in Frage.
Es wurde wahrscheinlich nicht ganz ausgeschlossen, aber es gab auch keine Hinweise darauf.
Es ist offen geblieben. Man hat weder seine Unschuld beweisen können, noch seine Schuld. Aber so wie es ausschaut, dürfte er mit diesen Fernfahrermorden nichts zu tun gehabt haben.
Das heißt, die wahren Täter oder der wahre Täter hinter diesen 3 Morden ist möglicherweise heute noch auf freiem Fuß, lebt heute noch. Also man kann da nur spekulieren, was mit dem passiert ist. Vielleicht ist er irgendwann einmal für eine andere Tat verhaftet worden. Möglicherweise waren das nicht seine einzigen Morde. Wie siehst du das?
Das hätte wieder für den Peter Sutcliffe gesprochen, nicht? Weil die Serie ist ja dann abrupt abgerissen.
Ja.
Und da ist immer die Frage auch aufgetaucht, warum? Das ist ja, liegt ja auf der Hand, warum hören die Morde, die erst kurz vorher, einige Monate oder ein Jahr vorher begonnen haben, warum hören die so abrupt wieder auf nach der Tat in St. Michael? Und da hat man mehrere Vermutungen gehabt, aber das sind auch wieder nur Spekulationen. Ich habe da sehr oft mit den Ermittlern gesprochen darüber, weil es mich auch interessiert hat, was die sagen. Und ich habe immer gemeint, ja, vielleicht ist er verhaftet worden, wie du schon erwähnt hast. Vielleicht ist er verstorben. Das würde aber alles wieder nur für einen Täter sprechen. Nicht? Mehrere Täter hätten sicher weitergemacht.
Ja, wenn sie zu zweit waren und, sage ich mal, das Zugpferd dann nicht mehr vorhanden ist.
Ja, kann durchaus sein. Aber wie gesagt, genauso wie die 16 Kilometer, so rätselhaft ist es, ist der Umstand, dass diese Taten mit einem Schlag zu Ende waren.
Sutcliffe hat im Übrigen nie mehr das Licht der Freiheit erblickt.
Ja, er ist 2020 an Corona im Gefängnis verstorben.
Ich habe noch ein bisschen recherchiert über das Thema Fernfahrer und wenn die zu Opfern von Verbrechen werden. Und da bin ich auf einen besonders heftigen Fall gestoßen. Aus Mitte der 1990er in der deutschen Zeitung Welt war damals zu lesen, nämlich Ende 1996, da gab es eine Welle der Gewalt, die so schlimm war, dass sich viele Fernfahrer überhaupt nicht mehr getraut haben, diese Ostroute zu fahren. Da wurden Fuhren überfallen, LKW ausgeraubt, Fahrer misshandelt und dann oft sogar umgebracht. Und in dem Artikel war die Rede davon, dass allein in den Monaten zuvor 2 finnische Fahrer ermordet wurden und 2 weitere ebenfalls seit kurzem vermisst waren. Und eine weit verbreitete Masche war damals, dass sich die Räuber als Polizisten verkleideten, die Fahrzeuge anhielten und dann die Fahrer zusammengeschlagen und in den Straßengraben geworfen haben, um dann mit dem Laster einfach davonzufahren. Und in Moskau ist damals eine Bande verhaftet worden, die hinter 11 Morden gesteckt sein soll. Und auch die hatten sich als Polizisten verkleidet und ihre Opfer dann sogar umgebracht mit Messerstichen. Und diese Banden waren besonders gefährlich laut diesem Artikel, weil sie sehr oft genau über Fracht und Routen Bescheid gewusst haben, also ganz genau wussten, wo es sich auszahlte zuzuschlagen, weil die Ladung entsprechend wertvoll war. Und in Moskau wurden dann einmal 4 Männer verhaftet, die sogar Zollpapiere ihrer Opfer hatten, was in diesem Artikel als Beleg dafür gesehen wird, dass diese Banden wie in anderen Bereichen der organisierten Kriminalität Zugang zu Informationen von Zoll und Polizei hatten oder sogar mit diesen zusammengearbeitet haben. Und das russische Innenministerium hat zu diesem Zeitpunkt angegeben, schon über 200 solcher Straßenräuberbanden aus dem Verkehr gezogen zu haben. Und mit dieser Zahl bekommt man ein Gefühl für die Dimension dieses Problems damals. Als Reaktion haben viele Speditionen übrigens dann bewaffnete Sicherheitstrupps angeheuert und ihre LKWs nur mehr im Konvoi geschickt, so wie du das vorher erzählt hast, wie das auch eben in unserem Fall oder zu dieser Zeit damals üblich war.
Ja. Damals ist ja auch noch dazugekommen, dass sehr viel Rauschgift geschmuggelt worden ist. Die sind in den Nahen Osten oder in die Türkei gefahren oder in den Iran gefahren und sind mit Rauschgift versteckt im Auto zurück. Da hat es einige steirische Frechter gegeben oder Spediteure, die in solche Dinge verwickelt waren. Und da natürlich sind schon viele Vorfälle auch passiert und auch Gewalttaten. Ich habe einige Fälle gehabt, wo LKW geraubt worden sind, das ist richtig. Ich kann mich erinnern an eine Serie von Fernfahrermorden. Damals war eine tschechische Bande unterwegs, das war eine mehrköpfige Bande, die Fernfahrer umgebracht hat und beraubt hat. Mhm. Das ist aber geklärt worden, das hat die niederösterreichische Gendarmerie-Kriminalabteilung damals mit den ausländischen Behörden aufgeklärt und die sind auch verurteilt worden. Ja. Es hat dann noch eine andere Serie gegeben, wo die Steiermark sehr betroffen war. Das ist auf der Südautobahn passiert, das ist auf der Bürenautobahn passiert. Fernfahrer, wenn sie in ihrer Kabine geschlafen haben, sind Täter, die waren spezialisiert auf Raub, haben Gas eingelassen, Löcher gebohrt, Gas eingelassen in die Kabine, die Fernfahrer betäubt und ausgeraubt. Solche Fälle hat es mehrere gegeben in der Steiermark.
Ich habe diesbezüglich auch noch beim Bundeskriminalamt nach ähnlichen Vorfällen gefragt und einmal vorweg Entwarnung für alle Fernfahrerinnen und Fernfahrer. Die haben geschrieben, dass es derzeit keine erhöhte Anfallszahlen solcher Serien oder solcher Daten gibt, aber haben eben genau das auch erwähnt, eben mit diesem eingeleiteten Gas zum Betäuben ihrer Opfer. Also das kommt schon vor und auch das Park- und Rastplätze, also so wie eigentlich in unseren Fällen vorher, sind schon ein Hotspot für Kriminalität an diesen Fahrern. Und da ist dann oft auch die Sprache von, oder da wird dann oft auch gesprochen von sogenannten Planenschlitzern, die dann einfach, ja zum Beispiel während die Fahrer schlafen, den LKW hinten ausräumen und mit der Fracht davonfahren.
Aber das ist natürlich schwieriger als Gas einzulassen und den Fahrer zu berauben und dann wieder abzuhauen. Das geht viel schneller, aber wenn ich eine Fracht umladen muss, dauert natürlich länger und da ist immer gewisse Gefahr, entdeckt zu werden, gegeben. Aber weil du vorhin von Hotspots gesprochen hast, bei uns war für diese Geschichten war die Südautobahn. Es war jahrelang, es war so noch in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, wo sich diese Überfälle zugetragen haben und das war der Hotspot, war eindeutig die Südautobahn. Mhm. Und zwar der Bereich zwischen Graz und Wechsel.
Ja.
Und natürlich auch in Niederösterreich.
Und diese Vorfälle mit dem Betäubungsgas, die haben sich ja nicht nur auf LKW beschränkt. Da hast du vorher auch eine Sache erzählt.
Ja, das ist auch richtig. Und zwar sind auch Urlauber betroffen, aber das gibt es, glaube ich, noch immer. Das ist Frankreich, Spanien. Ein Kollege von mir, der auch Kriminalreporter war, es dürfte jetzt 5 Jahre her sein, der ist auch mit Gas betäubt worden bei einer Tankstelle, im Bereich einer Tankstelle, wo er in seinem Wohnwagen übernachtet hat. Der ist heraufgefahren von Spanien, glaube ich, und ist unterwegs komplett ausgeraubt worden. Reisepass, alles weg. Der hat alles neu gebraucht. Und ich habe auch über andere Urlauber geschrieben, wenn ich mich so zurückerinnere, die in Italien ausgeraubt worden sind auf ähnliche Weise, in Frankreich. Frankreich war Hotspot, die Küstenstraße entlang.
Eine ziemlich schauderhafte Vorstellung eigentlich, wenn man denkt, man schläft da in seinem Auto, fühlt sich sicher und geborgen, merkt vielleicht im ersten Moment einmal, ich weiß nicht, wie das ist, mit so einem Gas dann betäubt zu werden, ob man da mit Kopfweh aufwacht oder dann erst im Laufe des Tages feststellt, dass Sachen fehlen. Jedenfalls wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern, dass sie diese Erfahrung nie machen müssen und uns auch. Gut, wir hoffen, wir haben jetzt niemanden die Vorfreude auf den Urlaub verdorben mit diesen Betäubungsgasgeschichten. Hast du schon Urlaubspläne, Hans? Wo geht's bei dir heuer hin?
Nirgends.
Nirgends?
Nein.
Urlaub zu Hause?
Urlaub zu Hause, ein bisschen wandern.
Das ist ja am schönsten bei uns.
Ein bisschen was arbeiten zu Hause, vielleicht ein bisschen was schreiben.
Gibt es neue Projekte? Kannst du uns schon
eine kleine Preview geben? kann ja nichts verraten, aber ich habe einiges geplant. Ob ich dann dazukomme, weiß ich nicht. Ich bin nicht mehr so, dass ich sage, es muss unter allen Umständen was passieren, ja, sondern es ergibt sich einfach. Aber ja, geplant habe ich ein paar Projekte.
Aber du teilst es uns hier im Podcast mit, wenn es was Neues gibt.
Zu gegebener Zeit werde ich das dir mitteilen.
Sehr gut. Danke, Hans. Danke für das interessante Gespräch heute und dass du uns diese Fälle und diese Serie geschildert hast. Falls ihr uns irgendwas mitteilen wollt, ihr könnt mir einfach eine E-Mail schreiben unter david.knees@kleinezeitung.at. Falls ihr schon Erfahrungen gemacht habt, die zur heutigen Folge passen, würde mich sehr interessieren, davon zu hören. Ansonsten wie immer die Bitte, wenn euch der Podcast gefällt, ihr könnt den auf den diversen Plattformen mit Sternen bewerten oder eine kleine Rezension schreiben. Das freut und motiviert uns sehr. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs Dabeisein. Bis bald bei Delikt, sagt David Knees und Hans Breitegger. Ciao, Hans.
Servus.